28. Kapitel. Danach gingen viele seiner Jünger zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Johannes 6, Vers 66. Johannes 6, Vers 1 folgende. Danach fuhr Jesus weg über das Meer an die Stadt Tiberias in Galiläa. Und es zog ihm viel Volks nach, darum, dass sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich daselbst mit seinen Jüngern. Es war aber nahe Ostern, der Judenfest. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volks zu ihnen kommt, und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, dass diese essen? Das sagte er aber, ihn zu versuchen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Groschen Brot ist nicht genug unter sie, dass ein jeglicher unter ihnen ein wenig nehme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das unter so viele? Jesus aber sprach: Schaffet, dass sich das Volk lagere. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich bei 5000 Mann. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie den Jüngern, die Jünger aber denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, wie viel sie wollten. Da sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, dass nichts umkomme. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die übrig blieben, denen, die gespeist worden. Da nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn haschen, dass sie ihn zum König machten, entwich er abermals auf den Berg, er selbst allein. Am Abend aber gingen die Jünger hinab in das Meer und traten in das Schiff und kamen über das Meer gen Kapernaum. Und es war schon finster geworden und Jesus war nicht zu ihnen gekommen. Und das Meer erhob sich von einem großen Winde. Da sie nun gerudert hatten bei 25 oder 30 Feldwegs, sahen sie Jesum auf dem Meer dahergehen und nahe zum Schiff kommen, und sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen: Ich bin's, fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihn in das Schiff nehmen, und alsbald war das Schiff am Lande, da sie hinfuhren. Des anderen Tages sah das Volk, das diesseits des Meeres stand, dass kein anderes Schiff daselbst war, denn das eine, darein seine Jünger getreten waren, und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Schiff getreten war, sondern allein seine Jünger waren weggefahren. Es kamen aber andere Schiffe von Tiberias nahe zu der Stätte, da sie das Brot gegessen hatten, durch des Herrn Danksagung. Da nun das Volk sah, dass Jesus nicht da war, noch seine Jünger, traten sie auch in die Schiffe und kamen gen Kapernaum und suchten Jesum. Und da sie ihn fanden jenseits des Meers, sprachen sie zu ihm: Rabbi, wann bist du hergekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Ihr suchet mich nicht darum, dass ihr Zeichen gesehen habt, sondern dass ihr von dem Brot gegessen habt und seid satt geworden. Wirket Speise nicht, die vergänglich ist, sondern die da bleibt, in das ewige Leben, welche euch des Menschen Sohn geben wird, denn den hat Gott der Vater versiegelt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubet, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm: Was tust du denn für Zeichen, auf das wir sehen und glauben dir? Was wirkst du? Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste. Wie geschrieben steht, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Mose hat euch nicht das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das rechte Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allewege solch Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und glaubet doch nicht. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen des, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich's auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille des, der mich gesandt hat, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, habe das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Da murrten die Juden darüber, dass er sagte: Ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und sprachen: Ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, des Vater und Mutter wir kennen? Wie spricht er denn: Ich bin vom Himmel gekommen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Murret nicht untereinander. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Es steht geschrieben in den Propheten: Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wer es nun hört vom Vater und lernt es, der kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater habe gesehen, außer dem, der vom Vater ist. Der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, auf das wer davon isset, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, vom Himmel gekommen. Wer von diesem Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Da zankten die Juden untereinander und sprachen: Wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, werdet ihr nicht essen das Fleisch des Menschensohnes und trinken sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die rechte Speise, und mein Blut ist der rechte Trank. Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich gesandt hat der lebendige Vater, und ich lebe um des Vaters willen, also, wer mich isset, der wird auch leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Nicht wie eure Väter haben Manna gegessen und sind gestorben. Wer dies Brot isset, der wird leben in Ewigkeit. Solches sagte er in der Schule, da er lehrte, zu Kapernaum. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Ärgert euch das? Wie, wenn ihr denn sehen werdet des Menschen Sohn auffahren, dahin, da er zuvor war? Der Geist ist's, der da lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich rede, die sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang wohl, welche nicht glaubend waren und welcher ihn verraten würde. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Von dem an gingen seiner Jünger viele hinter sich und wandelten hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch 12 auserwählt? Und euer einer ist ein Teufel. Er redete aber von dem Judas, Simons Sohn, Ischariot, der verriet ihn hernach und war der Zwölfe einer. Am 8. Februar 1844, abends. Danach gingen viele seiner Jünger zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Dieser Text passt, wie er zu sagen pfleget, auf ein Haar für unsere Sache, in jeder Beziehung. Warum gingen denn viele meiner Jünger von mir und wollten nicht mehr mit mir wandeln, da ich ihnen die Lehre vom Genusse meines Fleisches und Blutes gab? Die Ursache dieser Erscheinung lag vorerst in der Trägheit meiner Jünger, darauf folgend aber auch sogleich in ihrem Hochmute. In der Trägheit lag der Grund darum, weil sie nicht wollten, sich so viel Gewalt antun, dass sie mich wenigstens frageten, wie es hernach meine Brüder taten, wie solche Lehre zu verstehen sei. Und der Hochmut war darauf also die Folge, da die Jünger vorerst zu träge waren, sich einer höheren Erkenntnis zu befleißen, aber dennoch meine Schüler waren, so verdross es sie nun, dass ich eine Lehre gab, die über ihren Erkenntnishorizont hinausging. Sie fühlten sich dadurch vor dem anderen Volke beschämt, weil sie mich auch nicht verstanden hatten, wollten mich aber nun auch zufolge dieses Hochmutsspitzels nicht fragen vor dem Volke, um sich dadurch nicht das Zeugnis zu geben, als hätten sie mich als meine Schüler nicht verstanden. Denn gewöhnlich geschah es, dass nach einer Lehre von mir meine Jünger von dem Volke häufig gefragt wurden, wie dieses oder jenes zu verstehen sei. Da gab es dann gewöhnlich alle Zeit eine Menge Seitenerklärungen von Seiten meiner Jünger, und ihrem Ehrgeize schmeckte oft so manche Belobung über ihre verständige Erklärung irgendeiner fürs Volk etwas schwer verständlichen Lehre. Auch bei dieser Gelegenheit waren viele dieser Jünger über den Sinn dieser Lehre befragt, konnten aber diesmal keine Erklärer abgeben, weil sie die Lehre selbst nicht verstanden hatten. Daher zogen sie sich diesmal auf eine andere Art aus der Schlinge. Sie beschuldigten mich einer harten Lehre wegen, die kein Mensch verstehen könne. Und da ihnen solches zu keiner Ehre vor dem Volke gereichte, so schmähten sie lieber über mich, erklärten alle meine frühere Lehre für gleichlautend mit dieser und glaubten nicht mehr an mich und verließen mich. Aus dieser ganz getreuen, aus dem damaligen Leben gegriffenen Darstellung kann jedermann mit der größten Leichtigkeit erkennen, dass an diesem üblen Begebnis nichts schuld war, als vorerst die Trägheit und dann der Hochmut meiner Jünger. Die Trägheit, weil sie immer um mich waren und glaubten, ebenso viel zu verstehen wie ich. Wozu sollten sie sich dann irgendeine Mühe geben, um dadurch tiefer in den Geist meiner Lehre einzudringen? Der Hochmut aber ward rege, als ich sie einmal auf die Probe stellte, wie viel sie verstehen, und ihnen handgreiflich zeigte, dass der Jünger nicht ist über den Meister. Und seht, diese zwei Grundursachen sind auch die Hauptstützen der meisten Verderbtheit des menschlichen Geschlechtes. Denn zuerst ist der Mensch träge und steht müßig da den ganzen Tag über. Wenn er aber dann gefragt wird, warum stehst du den ganzen Tag müßig, so wird er sagen, es hat mich ja niemand gedungen. Und wenn ich dann zu ihm sage, so gehe doch wenigstens nun am Abende hin und arbeite eine Stunde und ich will dir geben, was recht ist, da wird er sagen, Herr, wie kannst du mir diese Schande antun und mich hinstellen zum Gelächter derjenigen, die den ganzen Tag gearbeitet haben? Willst du mir schon etwas geben, so schenke es mir lieber, aber mache mich nicht als einen Faulenzer ruchbar vor den Arbeitern. Seht, hier will der Träge anfangs nicht arbeiten, am Ende aber schämt er sich zu arbeiten vor den Fleißigen.
Warum denn?
Weil das seinem verborgenen Hochmute nicht schmeichelt. Er möchte wohl fürs Wohltun, seinem Hochmute, mit den Fleißigen gleichen Lohn haben, aber zur Arbeit ist er anfangs zu träge und bald darauf zu hochmütig. Der Herr aber wird nicht so unweise sein und die Trägheit und den Hochmut dem Fleiße gleichsetzen und wie ihn belohnen. Dass solches alles höchst richtig ist, will ich euch noch durch mehrere kleine Beispiele zeigen. Nehmen wir an, zwei Studierende. Der eine ist von Anfang an fleißig und der andere träge. Der Fleißige wird auch am Ende die Früchte seiner Mühe ernten. Was aber wird der Träge am Ende für einen Vorwand und für eine Gunstrede für seine Trägheit hervorbringen? Er wird sagen, der Fleißige war ein dummer Kerl und hat nicht eingesehen, dass er lauter dummes Zeug in seinen Gehirnkasten hineinschoppt. Ich aber fand das entsetzlich alberne der Lehrgegenstände und habe es im ersten Augenblick für unwürdig gefunden, meinen viel erhabeneren Kopf mit solcher Torheit anzustopfen. Und da nichts anderes vorgetragen ward, so fand ich diese, meine erste Erkenntnis, für viel höher und besser als all den zu erlernenden Quark. Seht, da geht offenbar der Hochmut aus der Trägheit hervor. Wer sich davon werktätig überzeugen will, der setze sich nur in eine vertrauliche Zwiesprache mit derlei Individuen und er wird alles das von Punkt zu Punkt bestätigt finden. Nehmen wir aber zwei Musiker. Der eine hat es durch seinen Fleiß zu einer großen Kunstfertigkeit sowohl in praktischer als in theoretischer Hinsicht gebracht. Der andere aber als Sohn der Trägheit blieb zufolge seiner geringen Mühe bei der untersten, stümperhaften Mittelmäßigkeit stehen. Nun fraget ihn aber, warum er es nicht auch so weit gebracht habe wie sein Mitschüler. Da wird er sagen, weil ich nicht so wie jener blutarme Teufel darauf angestanden habe. Denn ich bin ohnehin reich. Warum soll ich mich da also plagen? Solcher Fleiß gehört nur für arme Teufel. Und was liegt denn daran, ob man solch schweren musikalischen Quark selbst spielen kann oder nicht? Wenn man ihn nur versteht, wozu eben nicht viel gehört. Spielen werden ihn schon solche armen Teufel, damit sie dadurch auch sich ein Stückchen Brot verdienen können. Zudem rührt ja auch alle solche schwere Musik von armen Teufeln her. Und es wäre für einen Reichen eine barste Schande, sich mit derlei Früchten der Armseligkeit zu befassen. Seht? Hier wieder ein aus dem Leben gegriffenes Beispiel. Und ihr werdet daraus wieder ersehen, aus welchem Grunde meine Jünger mich verließen. Gehen wir aber weiter. Also spricht jemand, der gefragt wird, warum er sich nicht eifriger mit der Erkenntnis der rein christlichen Religionsgrundsätze befasst. Ich verstehe diese Sachen nicht. Und habe mich auch nie damit abgegeben. Und das aus dem Grunde, weil ich es fürs Erste für eine Lepperei halte, an der nicht viel daran ist. Und fürs Zweite, weil man durch derlei religiöse Grübeleien am Ende höchstens ein Narr werden kann. Seht, bei diesem Menschen war zuerst die Trägheit. und dann sein daraus hervorgehender Hochmut. Wer kann solch eine Lehre für wahr halten und sich daran kehren? Daher ist es besser, gleich diesen Jüngern den Herrn im Stiche zu lassen. So sagt auch ein verarmter Lump, wenn er gefragt wird, warum bist denn du in solche Armut gekommen? Du hattest doch wie nicht leichtlich ein anderer Gelegenheit, dir so manchen Groschen zu ersparen. Und seine Schutzrede lautet, ich habe solches Sparen zufolge meiner erhabenen Natur für zu bettelhaft armselig gefunden. Und es gehört nun zu meiner Ehre, dass ich dürftig umhergehe. Seht, da ist wieder ein Beispiel, wo ein Mensch zuerst träge ist und sich nicht insoweit verleugnen kann, seinem Wesen einen Abbruch zu tun, um sich dadurch ein Vermögen zu sammeln. Am Ende aber, da es ihm klar wird, dass er nichts hat, da wird er erst hochmütig und pocht noch obendrauf auf seinen lumpigen Zustand. Ich meine, wir haben der Beispiele genug, um aus ihnen allerklarst einzusehen, wie vielseitig ich bei jeder Gelegenheit von meinen Jüngern verlassen werde, wenn es heißt, von jetzt an leidet das Himmelreich Gewalt. Also gehen auch eine Menge Wanderer auf ein hohes Gebirge. Solange es bequem geht, da gehen alle recht hurtig mit. Wenn aber die Steilen des Hochgebirges kommen und es heißt, von da an braucht die Besteigung des Berges Gewalt und Kraft, da kehren sie um und nur sehr wenigen gelingt es, die Spitzen des Hochgebirges zu erklimmen. Demselben Sinne unterliegt auch das. Solange der Mensch mein Reich beim Lesepult sucht, da geht es gut. Aber wenn es heißt, das Lesen genügt nicht, sondern nur der Handlung gebührt die Krone, denn das Fleisch ist zu nichts Nütze. Der Buchstabe tötet, nur der Geist ist es, der lebendig macht. Da wird der Herr auch allzumeist von seinen Jüngern verlassen, wie der Text zeigt. Beachtet somit diese Erklärung tätig, so werdet ihr nicht wie die Jünger euren Herrn verlassen. Amen.